Hey du.
Wer?
Ich? Ja, du. Willst du ein M kaufen? Ein M wie Mind the Tag?
Ja, klar, aber was soll ich damit?
Na, aufhängen?
Wie so ein Wandtattoo.
Sehe ich aus wie Tine Wittler? Du sollst es um den Hals hängen und mit stolzer Brust vor dir hertragen, verdammt.
Wieso?
Weil das hier dein Podcast ist, also auch dein Podcast.
Isa, bist du's?
Ja, und ich frage dich. Wollen wir unsere Schaffenspause beenden und wieder senden?
Ja, okay, aber warum flüsterst du überhaupt?
Keine Ahnung, weil das so geheimnisvoll klingt.
Das klingt so ein bisschen komisch. Lass mal lieber schnell den Trailer spielen.
Okay. Geht es dir? Ich tue jetzt mal so, als hätten wir uns ganz lange nicht mehr gesehen, wobei wir waren ja schon ganz gut beschäftigt in den letzten Monaten, oder?
Oh ja, ich kann es dir sagen. Ich habe ein neues Dach bekommen und du hast einfach mal so ein Buch geschrieben.
Ja, was man halt so macht in einer Schaffenspause, aber Schaffenspause hin oder her, irgendwann reicht es doch auch, oder?
Oh, absolut. Mir juckt das schon seit Anfang des Jahres richtig in den Fingern. Und heute ist es endlich soweit. Wir starten in die 8. Staffel. Und es ist wieder so eine Random-Staffel. Mhm. Was so viel bedeutet wie, wir stellen nicht das eine Thema in den Mittelpunkt, sondern wir werden alle 2 Wochen eine neue Sau durchs digitale Dorf treiben. Aber das Internet wird jedes Mal der Tatort sein.
Und damit herzlich willkommen bei Mind the Tech Cybercrime Gesellschaft. Wir gehen der Frage nach, warum im Netz so viel schief läuft und wie man es vielleicht lösen könnte. Und eine der größten Gefahrenquellen sind zweifellos Chefs und Chefinnen, die mit diesem Ding namens Internet nicht richtig umgehen können. Katrin, hattest du schon mal so eine Führungskraft? So eine Führungskraft, der man am liebsten sofort den Router weggenommen hätte?
Ja, schon. Ich hatte wirklich so, ich habe ja auch oft den Job gewechselt, ich hatte wirklich viele Führungskräfte und es ist wirklich das ganze Spektrum dabei. Manchmal sind ja auch dann so, gerade die CTOs, die sind dann schon eine ganze Weile weg von der Codebase und meinten dann immer noch mal irgendwie so freitags nachmittags nochmal so ein Commit zu machen. Lieber sein lassen. Also ich habe mich auch damit abgefunden, ich bin jetzt auch so ein bisschen raus aus der Technik. Es ist okay, dass ich nicht mehr Zugang zum Repository habe. Man muss auch damit leben können.
Ja, und die gute Nachricht ist, am Ende des Tages, du bist nicht alleine. Ne? Und damit herzlich willkommen in der Folge Miese CEOs. Langjährige Hörerinnen und Hörer kennen ja unsere Mies-Reihe. Wir haben die miesen Mütter gehabt, wir hatten die miesen Väter, wir hatten die miesen Hacker. Und heute geht's mal um die richtig miesen CEOs. Und da ist ja in dieser Arbeitswelt eine ganze Menge passiert zuletzt. Ja. Ne? Also Meta will sich von den sogenannten Low-Performern trennen, Google führt die 60-Stunden-Woche wieder ein und Donald Trump empfiehlt Apple, sämtliche Diversity-Programme einzustellen. Schöne neue Tech-Welt. Was ist bloß aus dir geworden? Was wurde aus dem American Tech Dream, der seit den 2010er Jahren hier bis zu uns nach Europa strahlt und uns die Idee von New Work näher brachte? Was ist nur passiert aus der Idee, dass Bällebäder bessere Ergebnisse bringen und gratis Smoothies Spitzenleistungen fördern? What the fuck happened, frage ich dich, Katrin.
Ja, was passiert ist? Die Realität. Die Realität zeigt, dass das goldene Zeitalter des unendlichen Wachstums vorbei ist. Dass selbst Tech-Giganten wirtschaftlichen Zwängen unterliegen. Dass Investoren keine Geduld mehr haben für Move Fast, Break Things, wenn das Einzige ist, was am Ende bricht, der Aktienkurs ist. Big Tech ist halt wirklich erwachsen geworden und mit ihm auch sein Zynismus. Mhm. Der American Tech Dream war schon immer so ein Balanceakt zwischen Vision und Profit. Aber die letzten Jahre haben gezeigt, wenn es hart auf hart kommt, ist der Idealismus das Erste, was über Bord geht. Und mit der Amtseinführung von Trump hat dieser Zynismus wirklich so ein Bild bekommen, ein Gesicht bekommen. Ne?
Da sitzen kein wir besonders alle. Schönes Gesicht.
Nein. Da sitzen sie alle, die Könige des Silicon Valleys, die Visionäre, die die Welt angeblich besser machen wollten und auch schwiegen, als sie sahen, wohin es sich entwickelte. Satya Nadella, Jeff Bezos, Tim Cook, alle brav angetreten, um die Hand zu schütteln, die später ihre Firmen gegen die Wand fahren wollte.
Ja, und was auf der großen Weltbühne für jeder Mann und jeder Frau gut sichtbar war, spielt sich jeden Tag auch im Kleinen ab. Mal mehr, mal weniger sichtbar, aber mindestens genauso verwerflich.
Genau, und da würde ich jetzt tatsächlich mal einsteigen mit meinem ersten CEO. Mhm. Und wir werden sehen, das klingt so alles, als wenn es jetzt so ein neues Ding ist, dass sich die Welt zum Schlechteren entwickelt, aber das gab es schon mal.
Was?
Ja, das gab es schon vorstellen. Mal.
Ich dachte früher, als alles schwarz-weiß war, aber auch alles gut.
Nee.
Ja, schieß mal los.
Ich habe sogar einen Titel. Peter Kabel, der Dotcom-Dompteur, der vom Pferd fiel. Kennst du Peter Kabel?
Aber natürlich, Cable New Media, das genau. Ist der Inbegriff der New Economy. Und da waren ja einige, ach, lest doch einfach selbst den Wikipedia-Eintrag. Aber es ist noch relativ verschwommen.
Ja.
Das heißt, das wird auf jeden Fall eine Auffrischung für mich sein, denn ich bin da nur oberflächlich informiert.
Ja, ich liebe ja diese ganze Dotcom-Blase, weil ich sie auch wirklich am eigenen Leib erfahren
Mit verursacht habe.
Ja, Peter Kabel war einer dieser Typen, der Ende der 90er Jahre aus dem Nichts auftauchte und das Internet als die nächste große Revolution verkündete und sich selbst als digitalen Propheten inszenierte. Mhm. Heute kennt man ihn kaum noch, außer die, die damals schon irgendwie in der Tech-Welt unterwegs waren und auch die, die damals für ihn gearbeitet haben und zum Teil echt immer noch traumatisiert sind, weil ihnen am Ende sogar das Klopapier aus dem Büro geholt wurde,
während sie es benutzt.
Weggezogen.
Nein. Upsi.
Ja, also fangen wir mal von vorne an. Also er wurde 1962 in Stuttgart geboren und war so ja Teil der linken Szene Hamburgs tatsächlich mit so orangenen Trainingsanzügen und er entwarf sogar Plakate für die Hafenstraßenbesetzer.
Oh, das war in den 1980er Jahren hier ein großes Ding in Hamburg. Also da hat man immer einen hohen Bogen drum gemacht, weil da gab es immer Krawall und Remi-Demi.
Ja. Und 1985 gründete er dann ein Designbüro, aus dem später dann eben Kabel New Media wurde. Und ganz ehrlich, der Name ist viel größer als das, was dahinter passierte. Es war eins von diesen Unternehmen, die Webseiten für Firmen bauten und damit angeblich die digitale Transformation durchführten. Ja, der Typ konnte sich eben einfach gut verkaufen. Er war auch Professor für Kommunikationsdesign, Investor, Internetprediger, Entrepreneur des Jahres. Und seine Firma war für die damalige Zeit cool, hip und ja angeblich unaufhaltsam. Hm. 99 brachte er dann Kabel New Media an die Börse und der Ausgabepreis der Aktie lag bei 6 Mark, knapp über 6 Mark und spülte der Firma 28 Millionen in die Kassen. Mhm. Die Anleger kauften da wirklich so nicht den echten Wert, sondern eher das Narrativ und das wirklich mit Begeisterung. Und Isa, du sagst ja immer, ein Tiefpunkt ist ein Wendepunkt, mhm. ein Hochpunkt ist auch ein Wendepunkt, denn jetzt kommen wir mal zum Kometen
nach unten wahrscheinlich.
Absturz, genau. Wir sind ja immer noch in dieser Hochphase der Dotcom-Blase und Kabel New Media war ja durch die Anleger zu einem wirklich der großen Player der Zeit geworden. Mhm. Das Unternehmen wuchs und wuchs und er kaufte innerhalb von 18 Monaten 11 andere Firmen, eröffnete Büros in München, New York und sonst wo.
In Soltau, Falling, Boston.
Genau. Das gehört zum guten Ton.
Es gab doch mal diese Werbung von der Deutschen Bahn für das Niedersachsen-Ticket. Mhm. Da gab es auch diesen tollen Dreiklang. Peine, Pattensen, Paris.
Ja, genau so. Ja, und zu den Kunden zählten dann natürlich so BMW, Siemens, Lufthansa, McDonald's.
Wow.
Nur die größten. Und die Börse bewertete den Laden irgendwann mit 1 Milliarde. Die Aktien kletterten auf stolze 80 Mark. Wir erinnern uns, der Ausgabepreis wenige Monate zuvor war nur bei 6. Und naja, war halt nur ein Kartenhaus in die Dotcom-Blase, platzte 2000 und riss eben dieses Kartenhaus mit. Die Aktie stürzte ins Bodenlose, plötzlich keine 80, sondern nur noch 16 D-Mark am 22. Januar und dann am Ende nur noch 12 Cent sogar, 2001. Und dann eben Insolvenz und das war wild. Während die Lieferanten versuchten eben noch alles aus den Büroräumen rauszuholen, was nicht nied- und nagelfest war, inklusive Toilettenpapier, ermittelten die Staatsanwaltschaft gegen Peter Kabel wegen diverser Wirtschaftsdelikte und unter anderem auch wegen Verstöße gegen das Börsengesetz und Herbeiführung von Bankrotz. Und am Ende kam er mit einer Geldstrafe von 28.000 Euro davon. Die Pleite von Kabel New Media ist für mich so ein richtiges Paradebeispiel für die Illusion der New Economy damals. Und alles klang so nach Zukunft, aber am Ende war es heiße Luft. Mhm. Kennst du noch die Seite Dotcom tot?
Ja.
Die fand ich auch richtig gut. Da hast du täglich neue Unternehmen drauf gesehen, die dann ja den Bach runtergingen. Und ja, Kabel New Media war eine der prominentesten Leichen auf dieser Seite. Aber Peter Kabel fiel deutlich weicher als seine Firma. Er gründete eine neue Firma, wurde Vorstand bei Jung von Matt, investierte in Facebook, stieg aber früh wieder aus und berät heute internationale Unternehmen und hält Vorträge. Und das ist auch, warum ich Peter Kabel in diese Reihe miese CEOs einordnen möchte. Denn eigentlich hat er nichts anderes gemacht als die anderen Typen in der Zeit. Und aber er verkörpert eben alles, was in dieser New Economy schiefgelaufen ist. Er inszeniert sich als Visionär, ließ das Unternehmen völlig überdrehen und zahlte am Ende nicht mal die Zeche. Also nur einen Bruchteil davon. Hm. Während die Kleinanleger ihre Ersparnisse verloren, die Mitarbeiter plötzlich ohne Job und ohne Klopapier.
Das ist das viel Schlimmere.
Ja. Und zog er einfach weiter. Ne?
Klopapier ist a state of mind.
Ja, genau. Das ist viel wichtiger als so ein Obstkorb.
Denk an Corona, wie wir uns gekloppt haben.
Das stimmt. Aber er selbst sieht halt auch überhaupt keine persönliche Schuld oder irgendwelche Fehlentscheidungen. Das perlt so schön an ihm ab.
Ein Mensch wie Teflon.
Genau. Und die Moral von der Geschichte vielleicht so, ja, wer früh genug abspringt, kann auch mit einem spektakulären Crash noch gut durchs Leben kommen.
Vielen Dank für diese gute erste Geschichte.
Ja.
Ja, die setzt schon mal eine gute Base. Dann würde ich jetzt mal den Workshop-Ball übernehmen. Mhm. Meiner Geschichte habe ich den Titel gegeben, die herzlose Chefin. Wir sind ja divers.
Ja.
Ne? Und heute ist Weltfrauentag übrigens.
Das stimmt.
Alles Gute, feministischer. Nee. Kampftag.
Feministischer Kampftag.
Weltfrauentag, genau. Also alles Gute. Genau, also die herzlose Chefin, Katrin. Wie du ja weißt, it's no surprise, wir werden ja alle älter und haben im Laufe der Zeit Menschen kommen und gehen sehen. Das ist nun mal der Lauf der Dinge. Und ja, es ist immer traurig, sich von einem geliebten Menschen für immer verabschieden zu müssen. Umso wichtiger ist es, wenn das Umfeld einen dabei auffängt und auch unterstützt. Und woran denkst du als erstes, wenn ich jetzt das Wort Umfeld sage? Was fällt dir da ein?
Freunde, Familie.
Und ganz klar die Arbeit. Mhm. Ich habe aus einem Reddit-Forum eine Geschichte aus dem Jahr 2022 gefischt, die ich noch versuche richtig einzuordnen. Sie rangiert aktuell irgendwo zwischen Pietätlosigkeit und What the fuck? Oder, wie ein lieber Freund von mir neulich sagte, auf einer Skala von 0 bis Alice Weidel,
wo würdest du
oha, das einordnen? Also irgendwo da, ne? Ich zitiere mal aus der Geschichte, die im Original natürlich auf Englisch ist, die ich aber versucht habe, so wortgetreu wie möglich zu übersetzen. Ich wollte eh raus aus dem Job, aber heute bin ich endgültig durchgedreht. Meine Schwester ist letzte Nacht unerwartet an einer Alkoholvergiftung gestorben. Sie lebt 3 Bundesstaaten entfernt und wir können uns alle keine Flugtickets leisten. Daher werden meine Familie und ich eine Fahrgemeinschaft bilden. Das wird ein paar Tage dauern, also bin ich heute Morgen tränenüberströmt zu meiner Vorgesetzten gegangen, um ihr meine Situation zu schildern und ihr zu sagen, dass ich von Mittwoch bis Freitag frei brauche, um der Beerdigung meiner Schwester dabei zu wohnen. Das sollte eigentlich kein Problem sein, da sie ein Familienmensch ist und die Norm hier sowieso 3 Tage Sonderurlaub im Trauerfall ist. Ihre Reaktion? Oh nein, das ist schrecklich. Wird es eine Beerdigung oder eine Trauerfeier geben? Wenn deine Schwester in Bundesstaat XY, das wurde ausgegraut, ist, solltest du um einen virtuellen Besuch bitten.
Und das heißt was?
Ich sagte ihr, dass ich das auf keinen Fall tun werde und bevor ich auch nur meinen Satz beenden konnte, fiel sie mir ins Wort und sagte mir, dass sie mich auf der Arbeit braucht. Mein darauffolgender Wutanfall endete darin, dass ich meinen Namen für den Rest der Woche aus dem Dienstplan gestrichen habe. Ich schätze, ich werde morgen erst wissen, ob ich noch einen Job habe. So oder so ist es ein Gewinn, ehrlich gesagt. Es sind über 12 Stunden vergangen und ich zittere immer noch. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber ich kann es trotzdem nicht fassen. Die Besitzerin, also ihre Chefin, hat seit dem Kauf des Ladens vor 3 Jahren keine volle Schicht mehr gearbeitet. Also sollte sie sich besser vorbereiten und sich darauf einstellen, meine 11-Stunden-Schichten für den Großteil dieser Woche selbst zu übernehmen.
Okay, ich habe Fragen.
Katrin, ich auch. Ich dränge mich mal vor. Ja. Katrin, wann warst du denn das letzte Mal auf einer virtuellen Trauerfeier und war es dem Anlass angemessen?
Also auf einer virtuellen Trauerfeier war ich noch nie und ich stelle mir da wirklich vor, dass sie in so einen offenen Sarg so einen Laptop mit Teams-Meeting oder sonst was, Zoom-Meeting reinsetzen. Oder wie soll das denn gehen?
Death Slack. Also es hat nichts mit Metaverse zu tun. Ich habe dann mal ein bisschen recherchiert und mir war selbst gar nicht klar, dass virtuelle Trauerfeiern voll das Ding sind. Klar, zu Corona-Zeiten haben sie eine wichtige Lücke zwischen Infektionsschutz und Anteilnahme gefüllt. Aber ich kann mir nicht helfen. Worauf läuft das hinaus? Die Digitalisierung von Trauer? Und kaum habe ich diesen Gedanken gedacht, fand ich mich auf einer Website für digitale Trauerservices wieder und ich habe mal so ein paar Angebote hier mitgebracht und ich liefere den Preis auch gleich mit, denn Sterben ist nach wie vor ein lukratives Geschäft. Und Katrin, du hast eben gerade den richtigen Riecher bewiesen, also zum Beispiel hier Sarg mit Bildschirm. Mhm. Du kannst Särge mit Bildschirmfunktion kaufen, Kostenpunkt 12.000 Euro. Mhm. Und dann ist wirklich in den Deckel sozusagen ein Monitor eingefasst und wenn du ihn zuklappst sozusagen, also ist er aufgeklappt, siehst du natürlich die Person eher so schräg von oben, Profil, wenn du ihn zuklappst,
dann bist du direkt da.
Dann bist du direkt mit drin, statt nur dabei. An ganz toll finde ich auch das Angebot. Das ist so geil. Fliege ins Weltall und komme als Sternschnuppe zurück.
Oh.
Genau, also da wird deine Asche an eine SpaceX Falcon 9 Rakete ins All befördert und scheint ein Ding zu sein. Es gibt verschiedene Pakete. Oh. Ja? Standardpaket fängt bei 9.800 Euro an und dann gibt es das Rundum-Sorglos-Paket mit wahrscheinlich garantiertem Start, man weiß es ja nicht, kostet oder beginnt bei 11.000 Euro.
Also das finde ich sogar noch ganz sweet, aber dass man mich dann im Sarg beobachtet, finde ich
spooky, ne?
Also irgendwann möchte ich mal meine Ruhe haben.
Ich habe Termine. Dann gibt es auch Maskbots, es gibt Hologramme, es gibt alles Mögliche. Also es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Ne? Und ich dachte mal, der letzte große Shit ist irgendwie als Diamant verarbeitet zu werden, oder? Genau, aber das war meine herzlose Chefin. Aber obwohl, vielleicht tun wir der Chefin ja auch total Unrecht und sie ist eigentlich eine Pionierin, eine Treiberin einer neuen digitalen Trauerkultur. Vielleicht ist sie aber auch einfach nur eine ungehobelte Kuh, die den Profit über alles stellt und somit eine CEO from hell ist.
Ja, definitiv. Definitiv. Ja, aber schön, dass wir auch Frauen in der Reha haben.
Ja, heute ist Weltfrauentag.
Ich habe jetzt auch einen, der ein blödes Produkt hat.
Mhm.
Andrei Szymanowicz. Und der Titel ist: Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, mit wem und mit welcher App.
Ich bin gespannt.
André ist nämlich der CEO der Firma M-Spy.
Mhm.
Das ist jetzt auch kein revolutionäres Produkt. Es soll Eltern ermöglichen, zu schauen, was die Kinder und die Teenies so auf dem Handy treiben oder auf dem Laptop oder sonstigen digitalen Geräten.
Mhm.
Kennst du bestimmt, manchmal wüsste man ja schon gern, was der Sohn oder in meinem Fall die Töchter so online tun und auch mit wem sie da gerade chatten. Und genau das kann M-Spy für dich übernehmen. Und auf der Webseite klingt das auch total harmlos. Besorgte Eltern können sehen, mit wem ihr Nachwuchs chattet, welche Webseiten sie besuchen und wo sie sich aufhalten. Klingt irgendwie nach so digitalem Babysitter, ne?
Mhm,
Aber nicht nach einer Straftat, oder?
Nö. Ist ein dehnbarer Begriff.
Ja. Und schauen wir mal so ein bisschen tiefer in diese funkelnde Werkzeugkiste dieser Schnüffelsoftware. Da finden sich Anrufüberwachung, Bildschirmaufzeichnung, GPS-Tracking in Echtzeit, Social Media und Messenger-Analyse und sogar ein Keylogger. Das heißt, damit kannst du sogar sehen, was die Kinder, also nicht nur sehen, was die Kinder abgeschickt haben, sondern auch, was sie vor dem Abschicken wieder gelöscht haben und es sich anders überlegt haben. Also das geht wirklich zu weit. Also kurzum, wer M-Spy installiert, hat mehr Kontrolle über die Person als BND, NSA und ich glaube...
Der Mossad.
Ja, ich glaube wirklich, das ist ein Klon von Pegasus Software. In einer ganz harmlosen Verpackung legal verkauft. Und hier beginnt ja auch wirklich das Problem. Denn wer glaubt, dass diese Funktionen nur von besorgten Eltern genutzt werden, ja, der lebt in einer Welt, keine Ahnung, wo Einhörner Steuererklärungen machen oder so. Denn tatsächlich wird die Software zur Überwachung von Partnern und Ex-Partnern verwendet. Und genau das ist das, wo das Strafgesetz das als Stalking definiert.
Mhm.
Und noch absurder ist es, dass, wenn man den Enthüllungen von Netzpolitik mal ein bisschen... Noch absurder wird es, wenn man sich die Enthüllungen von Netzpolitik.org ansieht. Laut ihren Recherchen gibt der Kundenservice von mSpy aktiv Tipps, wie man die Gesetze umgehen kann und absolut ahnungslose Menschen ausspionieren kann. Und wenn das nicht schon perfide genug wäre, gäbe es auch noch einen riesigen Datenleck, bei dem tausende Nutzerdaten ungesichert im Netz landeten.
Unschön.
Datenschutz? Kenne ich nicht.
Das heißt, es gibt tatsächlich irgendwo Führungskräfte, die die Leute auch dann dahingehend trainieren, wie sie die Kunden beraten.
Ja.
Ich hatte gedacht, die Geschichte läuft darauf hinaus, dass ein Chef tatsächlich diese Software eingesetzt hat bei einem eigenen Mitarbeiter.
Wahrscheinlich auch.
Sicherlich auch, ne?
Ja.
Aber das ist ja nochmal eine Spur perfider, was du gerade beschreibst.
Wie man sowas überhaupt anbieten kann als Chef.
Wie man dieses Produkt überhaupt anbieten kann.
Ja, und die Frage ist ja auch, warum wird das überhaupt noch legal verkauft? Weil sie sich eben rauswinden mit dem Argument, das ist ja eben für Eltern. Und es ist dem Nutzer natürlich selbst überlassen, die legale Nutzung zu verantworten.
Also der freie Wille hat noch nie funktioniert, Entschuldigung.
Ja.
Oder oft nicht.
Und ich finde, wir sollten uns fragen, wollen wir in einer Welt leben, in der wir ständig von Menschen überwacht werden können und glauben, dass die Privatsphäre nur so ein Relikt aus der Steinzeit ist? Oder fordern wir endlich mal Gesetze, die genau solche Spionagentools den Riegel vorschiebt und der Chatkontrolle gleich mit?
Auf die Frage, in was für einer Welt ich leben möchte, zitiere ich da immer sehr gerne die nackte Kanone. Zitat, ich möchte in einer Welt leben, in der ich aus einer Toilette trinken kann, ohne Ausschlag zu kriegen.
Oh ja.
Zitat Ende.
Haben die Ärzte auch irgendwo mit ver...
Das haben sie versampelt,
ne?
Genau, das stimmt. Ja, puh, das ist heftig.
Ja, kannst du einfach mal anrufen und fragen, wie du jemanden stalken kannst und die helfen dir.
Ja, wir haben hier auch ein rundumsorglos Paket ab $9,800. Okay, dann erhöhe ich jetzt mit meiner nächsten Geschichte, der ich den Titel gegeben habe, der Windel-Wi-Fi-Wahnsinn. Und ich habe das so ein bisschen wie ein Drama in drei Akten aufgearbeitet.
Ja.
Der erste Akt, die Enthüllung. Es war ein ganz normaler Abend, als das Handy der Nanny auf dem Tisch vibrierte. Eine Nachricht von einer befreundeten Person, die Familie kannte, deren Kind sie betreute. Die Nachricht war einfach nur ein harmloses, das solltest du dir ansehen. Also öffnete sie den Link, ein Video. Darin zu sehen, sie selbst, während sie das Baby der Familie wickelte. Gefilmt von der Nanny-Kamera im Kinderzimmer. Dazu eine Bildunterschrift von der Frau, die sie einst eingestellt hatte. Der Frau, der sie vertraut hatte. Und zwar stand in der Bildunterschrift, unsere Nanny braucht eine halbe Stunde für einen Windelwechsel. Gefolgt von einem Lach-Emoji. Die Nanny starrte auf den Bildschirm. Ihre Finger wurden eiskalt. Es war nicht nur das Video, es waren die Kommentare darunter. Hahaha, such dir eine neue Nanny oder das ist ja peinlich oder OMG, wie langsam kann man denn sein? Ihre Arbeitgeberin, also die Mutter des Kindes, hatte darauf sogar geantwortet mit, wir lieben unsere Nanny, aber ja, auch wir haben uns über das Video kaputt gelacht.
Oh.
Ein Stich in die Brust, ein brennendes Gefühl im Hals. Sie hatte immer gedacht, in dieser Familie einen sicheren Arbeitsplatz zu haben. Und sicher ist hier wirklich im wahrsten Sinne des Wortes zu verstehen. Stattdessen war sie zu einer Witzfigur geworden. Sie legte das Handy weg und vergrub das Gesicht in den Händen. Akt 2, die Konfrontation. Es dauerte eine Weile, bis sie wieder einen klaren Gedanken fassen konnte. Wut, Scham, Enttäuschung, all das kochte in ihr hoch. Dann öffnete sie ihr Handy und begann zu tippen. Ich habe das Video gesehen. Es ist inakzeptabel, dass Sie Aufnahmen von mir ohne meine Zustimmung online geteilt haben. Ich fühle mich nicht respektiert und werde nicht länger für Ihre Familie arbeiten. Sie drückte auf Senden. Stunden vergingen, bevor eine Antwort kam. Doch als die Nachricht auf dem Bildschirm aufleuchtete, wurde ihr sofort klar, eine Entschuldigung würde sie nicht erwarten können. Die Antwort war nämlich, was zum Teufel hast du etwa auf meinem Social Media rumgeschnüffelt? Dieses Video zeigt mein Baby. Ich darf es posten, wo ich will. Dann kam noch eine Nachricht. Kannst du bitte trotzdem noch arbeiten, bis ich eine neue Nanny gefunden habe? Sie las die Worte. Noch einmal und noch einmal und noch einmal, immer wieder. Dann sperrte sie den Bildschirm und atmete tief durch. Ihr Daumen schwebte über den Screen. Eine Sekunde lang überlegte sie, ob sie noch eine Erklärung schicken sollte, aber dann entschied sie sich für die einzig richtige Antwort. Nein. Und sie drückte auf Senden. Das macht sie nämlich immer am Ende, ne? Auf Senden drücken. Akt 3. Die Befreiung. Es dauerte nicht lange, bis sie von einer Freundin erfuhr, dass das Video inzwischen gelöscht worden war. Als sie jedoch selbst nachsah, konnte sie das Profil ihrer ehemaligen Arbeitgeberin nicht mehr finden. Blockiert. Ein leises, trockenes Lachen entwich ihr. Plötzlich klopfte es an der Tür. Eine andere befreundete Nanny trat ein, mit einem vorsichtigen, aber hoffnungsvollen Lächeln. Ich habe eine Idee. Die Familie, für die ich arbeite, sucht eine neue Nanny und ich habe ihnen von dir erzählt. Die Nanny hielt inne. Ein Moment der Stille, dann ein kleines, aber echtes Lächeln. Weißt du was? Sagte sie. Ich glaube, das könnte genau das Richtige sein. Und mit diesen Worten ließ sie die Vergangenheit hinter sich.
Also da kann man auch gar nichts mehr zu sagen, ne? Also
das ist wie mit deiner Geschichte. Interessant, ja. Wie Gesetze ausgelegt werden, nämlich als brechbar, maximal dehnbar.
Ich finde auch, wenn jemand was öffentlich postet und jemand anderes guckt sich das an, ist das ja nicht schnüffeln. Also
hä? An dieser Geschichte ist so viel falsch.
Ja. Aber ich finde auch, mit solchen Leuten kannst du halt nicht mehr diskutieren, wenn die das in ihrer Welt so ausleben, auslegen. Ja, Karen.
Eine richtige Karen. Ja. Verdammt, das hätte ich doch mal eigentlich noch in den Titel mit einarbeiten müssen. Aber eine Karen haben wir immer dabei. Ja. Bin gespannt auf deine nächste Geschichte.
Ja, ist auch so ein bisschen so eine Karen. Meine Karen heißt Carly Fiorina. Und der Titel ist, wie man ein Unternehmen auf Hochglanz poliert und dann versenkt. Und genau, ich habe extra eine weibliche, miese CEO gesucht, weil eben wir den feministischen Kampftag haben.
Wir sind heute vielleicht sogar ein bisschen zu divers.
Obwohl 2 von 6.
Ja, naja, du weißt ja nicht, was ich noch habe.
Stimmt. Genau, auf jeden Fall muss man ja auch mal sagen, wir Frauen können auch einen miesen Job machen, nicht nur Männer. So. Und deshalb habe ich mir eben Carly Fiorina ausgesucht und virtuell mitgebracht. Sie ist quasi die Hewlett-Packard-Crasherin mit einer echten Meisterleistung im Feld der misslungenen Unternehmensführung. Und sie passt auch total gut zu Elizabeth Holmes. Mhm. Carly hat nämlich die Uni abgebrochen und war eine der Top-CEOs, sogar die erste Frau, die ein Fortune 100-Unternehmen führte. Mhm. 1999 trat sie mit dem großen Versprechen an, als CEO Hewlett-Packard zu modernisieren, verjüngen und zum Marktführer zu machen. Mhm. Und ja, sie veränderte den Konzern definitiv, aber eben nicht zum Besten. Ihre folgenschwerste Entscheidung war die Fusion mit dem Computerriesen Compaq im Jahr 2002.
Mein erster Computer.
Ja. Oh. Die KritikerInnen warnten sie schon damals, dass dieser Zusammenschluss ein Albtraum werden könnte und sie behielten recht. Statt Wachstum gab es Chaos, statt Investitionen gab es aufgeblähte, schwerfällige Strukturen, statt stabiler Gewinne musste HP massiv Stellenkürzungen vornehmen. Ich glaube, unter ihrer Führung verloren insgesamt 30.000 MitarbeiterInnen ihre Jobs.
Ja. Wie viel waren es nochmal bei Kabel New Media?
Weiß ich nicht. Ich weiß nur, wie viele Rollen Klopapier. ja, und Fiorina wusste, was wirklich zählt, nämlich sich selbst ins rechte Licht zurück. Mhm. Während das Unternehmen in Straucheln geriet, inszenierte sie sich weiterhin als visionäre Leaderin, als Marketing-Genie und ihr Talent, sich selbst zu verkaufen, übertraf ihr Talent, ein Unternehmen zu führen. Und selbst der beste PR-Zauber hielt nicht ewig. 2005 wurde sie dann vom eigenen Vorstand gefeuert. Aber sie hielt dann ganz schön lange durch, finde ich.
Wie lange?
3 Jahre. Also nach der Fusion.
Und lass mich raten, sie war ja nie schuld, ne?
Nein.
Schuld waren immer die anderen.
Ja. Und also HP brauchte wirklich jahrelang, um sich davon zu erholen. Mhm. Aber Carly wäre nicht Carly, wenn sie sich nicht aus dem Scheitern noch so ein bisschen Kapital rausschlagen könnte. Ne?
Was definierst du als ein bisschen?
Ja, zum einen hat sie laut New York Times das Unternehmen trotz gefeuert werdens mit 42 Millionen verlassen. Und nach dem Rauswurf versuchte sie sich auch noch als politische Kandidatin der Republikaner, unter anderem bei den Präsidentschaftswahlen 2016. Aber hat dann die Bewerbung doch wieder zurückgezogen, weil die Vorwahlen so schlecht für sie ausfielen.
Aber da hat sie zum ersten Mal den Warnungen wahrscheinlich mal recht gegeben.
Ja, wahrscheinlich.
Oh, Backe.
Ja. Ja. Aber ja, es passt dann auch wieder ein bisschen zu hier Peter Kabel, ne? Wer so richtig hoch fliegt, der landet eher weich.
Ja, und wir kennen ja auch alle das Sprichwort, mit HP fährst du hoch und wieder runter.
Ja, stimmt.
War doch so, oder?
Ja.
Okay. Wir bleiben im gleichen Land.
Mhm.
Wir verlassen die USA nicht für die letzte Geschichte, der ich den Titel gegeben habe, ein Wichser, wie er im Buche steht, und das impliziert leider auch die Geschichtsbücher.
Oh.
Ja, und für diesen Case habe ich mir natürlich auch wieder was Besonderes überlegt, wie ich einsteigen möchte, nämlich mit ein paar Testimonials von ehemaligen MitarbeiterInnen verfasst, auch aus diversen Foren und Artikeln gezogen, wie gesagt, die beschrieben haben, wie das mal so war, unter dieser Person zu arbeiten. Und du musst am Ende erraten, um wen es sich handelt, okay? Okay, ich lese mal vor. Er kommt rein, scheißt uns voll und geht wieder, wie eine Taube. Er wurde wirklich wütend, dass die gesamte Firma um 21 Uhr nicht im Büro war. Er entließ tausende Mitarbeiter kurz vor Thanksgiving, um den verbliebenen Angestellten Angst einzuflößen. Weil ich gesehen habe, wie wir das Produkt gebaut haben, würde ich niemals eines davon kaufen.
Scheiße.
Er ruft MitarbeiterInnen zu jeder Tages- und Nachtzeit an und duldet keine privaten Gründe für die Absage von Meetings. Und jetzt kommt das letzte Testimonial. Er verbot abrupt Homeoffice und stellte den verbleibenden MitarbeiterInnen ein Ultimatum. Entweder extrem harte Arbeitsbedingungen akzeptieren oder das Unternehmen verlassen. Katrin, du hast doch vielleicht schon so eine kleine Tendenz, oder?
Das könnte echt jeder von den großen Big Tech-Leuten sein, ne? Also,
warte.
Aus dem Bauch, ja?
Obwohl doch, sag mal, aus dem Bauch.
Aus dem Bauch aus würde ich sagen, entweder Steve Jobs oder Elon Musk.
Katrin, ja, du hast recht. Es handelt sich natürlich um Elon Musk.
Hm.
Ein besonders fassungsloses Beispiel ist sein Umgang mit der US-Entwicklungshilfebehörde USAID. Musk, von dem wir wissen, dass er diese Shitshow von Behörde namens DOG leitet, hat angeordnet, USAID innerhalb weniger Tage von 10.000 auf nur noch 300 Mitarbeiter zu reduzieren.
Ja.
Das entspricht faktisch der kompletten Auflösung der Organisation. Fast das gesamte Personal wurde bereits beurlaubt. Musk bezeichnete USAID als ein, Zitat, Schlangennest radikal-linker Marxisten, die Amerika hassen, und eine kriminelle Organisation. Diese drastische Maßnahme wird mit großer Sicherheit massive und negative Folgen für die weltweite Hungernothilfe haben. Im vergangenen Jahr wurden rund 50 Milliarden US-Dollar in Entwicklungshilfeprojekte von USAID investiert. Das sind am Ende immer noch weniger als 0,5% der gesamten US-Staatsausgaben. Die Radikalität und vor allem die Geschwindigkeit dieses Eingriffs in eine etablierte Behörde sowie die potenziell verheerenden humanitären Folgen machen dieses Beispiel, finde ich, besonders fassungslos.
Ja.
Und es bleibt ja nicht nur bei diesem einen Beispiel. Möchtest du wissen, was er als nächstes vorhat?
Ja, erzähl.
Nichts Geringeres als die Auflösung des US-Bildungsministeriums.
Ja, das ist gut.
Dieses ist mit rund 4.500 MitarbeiterInnen die kleinste Behörde auf Kabinettsebene. Und obwohl die Finanzierung des Bildungswesens hauptsächlich durch Bundesstaaten und Kommunen erfolgt, stammen etwa 13% der Mittel für die Grund- und weiterführenden Schulen eben aus Bundesmitteln. DOG hat bereits begonnen, die Daten des Bildungsministeriums zu prüfen. Und dies wird klar als erster Schritt zur Vorbereitung der geplanten Auflösung des Ministeriums angesehen. Zwar erfordert ein so drastischer Schritt die Zustimmung des Kongresses, was eher unwahrscheinlich ist, dennoch könnte Trump versuchen, das Ministerium durch Dekrete buchstäblich auszuhöhlen.
Mhm.
DOG-Mitarbeiter haben weitreichenden Zugang zu Behördendaten, teils ohne Sicherheitsüberprüfung. Darüber hinaus wird KI-Software in zahlreichen Behördensystemen eingesetzt, um Mitarbeiter und deren Ausgaben zu kontrollieren. Und wir beide sitzen hier und reden immer über gemeinwohlorientierte KI, ne?
Ja.
Und Wusstest du eigentlich, dass Elon Musk gar nicht offiziell der Chef von Doge ist? Laut offiziellen Angaben ist nämlich Amy Gleason die Leiterin von Doge. Musk wird jedoch als maßgeblicher Einflussnehmer und Berater des Weißen Hauses beschrieben, der ja eine zentrale Rolle bei der Öffentlichkeitsarbeit und natürlich auch bei den Entscheidungen der Abteilung spielt. Er selbst bezeichnet sich übrigens als bescheidener technischer Unterstützer der Regierung.
Ja. Der zappelt und hampelt in allen komischen Meetings, die sie da haben, rum und keiner weiß so ganz genau, was macht er da eigentlich, was ist genau sein Auftrag, weil er eben keinen offiziellen Auftrag hat.
Dann könnte man sich aber auch berechtigterweise die Frage stellen, ist er dann überhaupt noch ein mieser Chef, wenn er doch nur ein treuer Berater ist? Die Antwort ist ganz klar, ja, weil er ein Wichser ist, der mit seinen impulsiven und erratischen Entscheidungen und seinem Getanze das Markenimage seiner Unternehmen radikal und schonungslos aufs Spiel setzt. Kunden schämen sich mittlerweile, einen Tesla zu fahren und geben ihre Fahrzeuge zurück. Der Absatz von Tesla-Fahrzeugen ist in mehreren Märkten, darunter Europa und in Kalifornien, deutlich eingebrochen. Einige Tesla-Besitzer bringen inzwischen Aufkleber an ihren Autos an, um sich von Musk zu distanzieren. Zum Beispiel mit der Aufschrift, ich habe den gekauft, bevor Elon verrückt wurde.
Ja.
Und Händler berichten zudem von einem wirklich spürbaren Anstieg gebrauchter Teslas auf dem Markt bei gleichzeitig sinkenden Preisen. Daher, Obacht, welche Beratungsmandate du nebenher noch so pflegst.
Ja, der verliert gerade richtig, richtig Geld. Also X, Twitter war ja schon so ein Millionengrab für ihn und jetzt Tesla das nächste. Ganz am Anfang seiner Karriere fand ich ihn ja echt cool, weil er so ein Techie-Nerd ist, ne, der einfach mal macht, aber inzwischen.
Wir haben ja mal eine Podcast-Folge über ihn gemacht, ein Porträt. Wir haben das damals genannt, einen Visionär und Wüterich.
Ja.
Ich finde, unser Porträt war relativ neutral. Aber neutral bedeutet, trotz allem haben wir einen kleinen Prozentsatz Respekt dagelassen. Und ich bin echt hart im Überlegen, ob ich diese Folge rausnehmen sollte.
Ja, also es hat sich ja seitdem auch noch einiges getan. Ne?
Die Frage ist ja, warum landen eigentlich Menschen, die keinerlei Empathie haben, dennoch immer wieder an der Spitze. Wir hatten jetzt in unseren Geschichten viele wirklich an der Firmenspitze. Und interessanterweise hat die Wissenschaft sogar eine Antwort darauf. Und die ist nicht gerade beruhigend. Untersuchungen zeigen, dass Persönlichkeitsmerkmale wie eben Psychopathie, Narzissmus und Machiavellismus zusammengefasst als dunkle Triade bezeichnet werden. Und diese kommen in Führungspositionen häufiger vor als in der allgemeinen Bevölkerung. Psychopathen haben nun mal ein paar sehr spezifische Eigenschaften, die sie für den Aufstieg in Hierarchien besonders geeignet machen, zumindest aus Sicht klassischer Marktstrukturen. Sie sind oft oberflächlich charmant, sie können sich gut verkaufen und wirken auf den ersten Blick überzeugend. Gleichzeitig fehlt ihnen aber Mitgefühl, sie sind emotional kalt und verfolgen ihre eigenen Interessen gnadenlos. Und wo andere Skrupel hätten, einfach über Menschen hinwegzugehen, haben sie wiederum keinerlei Hemmungen. Ihr starkes Bedürfnis nach Dominanz macht sie zu knallharten Verhandlungspartner, die eben keine Angst vor Konfrontation haben, was ihnen in bestimmten Unternehmen durchaus als Durchsetzungsstärke ausgelegt wird. Und genau hier liegt das Problem. In vielen Firmen wird so ein rücksichtsloses, aggressives Auftreten eben mit Führungsstärke verwechselt, während empathische Menschen eben oft zögern, Rücksicht nehmen. Oh Gott, sie nehmen Rücksicht. Und während empathische Menschen oft zögern oder Rücksicht nehmen, haben Psychopathen keinerlei Probleme damit, ihre eigenen Ziele durchzusetzen, notfalls über Leichen. Und wer sich in einer Umgebung bewegt, in der Härte, Zielstrebigkeit und Rücksichtslosigkeit belohnt werden, der hat natürlich als Psychopath einen ganz klaren Vorteil. Es gibt bestimmte Berufsbereiche, in denen das auch verstärkt passiert. Das ist zum Beispiel in Geschäftsleitung, natürlich der Rechtspflege, den Medien. Dort ist eine große Dichte an Psychopathen zu finden. Und das ist natürlich so ein bisschen etwas, von dem ich persönlich nicht wüsste, wie man das aufhalten soll, weil das hat ja die New Work-Welt irgendwie auch nicht geschafft.
Nee, hat sie nicht geschafft. Und ich glaube, ein weiteres Problem ist auch, das habe ich auch bei ein, zwei sehr, sehr tollen Chefs gesehen, die dann eben ja immer noch weiter hochgestiegen sind und ihre Karriere gemacht haben. Irgendwann hat sie einen Burnout erwischt, weil sie eben mit diesem Druck, mit diesen Themen nicht gut umgehen konnten, weil einfach auch sehr viel Last auf einem ist, wenn man sich empathisch mit den Themen auseinandersetzt und nicht ein Psychopath ist. Aber ja, ich bin übrigens richtig in so ein Rabbit Hole die letzten Tage gefallen, nach dem Trump und Zelensky-Interview. ich habe nur noch das geguckt. Ich kenne jedes Video dazu, ich kenne jede Stellungnahme dazu. Und da kommt nämlich dann auch wieder Elon Musk ins Spiel, der sich ja überlegt, Starlink für die Ukraine abzuschaffen. Mhm. Ganz übel.
Da bin ich aber froh, dass am Ende des Tages wir beide ganz tolle Chefs haben.
Mhm.
Liebe Grüße, gehen raus. Ja. Und ja, wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Vielleicht machen wir nochmal einen Teil 2 davon.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Okay. Es war schön, diese Comeback-Folge mit dir hier zu begehen.
Ja.
Wir hören uns wieder in 14 Tagen.
Ja.
Mit einem neuen Thema, einem random Thema. Und bis dahin würde ich sagen, tschüss und macht's gut.
Bis bald.